Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Energiewende funktioniert, wenn möglichst alle mitmachen. Wie das wiederum gelingen kann, erklärt Ortwin Renn. Er ist unter anderem wissenschaftlicher Direktor des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung, IASS in Potsdam. Und er sagt, 4 Faktoren sind wichtig, damit die Energiewende auf eine breite Akzeptanz stößt. Welche das sind, unter anderem das, fragt Tomke Menger von der Energieagentur NRW. Herzlich willkommen zur 9. Folge des Podcasts der Energieagentur NRW.
Herr Renn, Sie sind Soziologe und Risikoforscher. Wie sind Sie darauf gekommen, sich mit der Energiewende zu beschäftigen?
Nun, als ich mit meiner Karriere begann, da war ich im Forschungszentrum Jülich. Und in diesem Forschungszentrum wurde vor allem auch Energiefragen bearbeitet, zum Teil auch Fragen der Kernenergie, die natürlich damals schon sehr umstritten war. Und von daher war für mich von Anfang an diese Energieform eine besondere Herausforderung, weil sie eben mit hohen Risiken verbunden war und gleichzeitig, zumindest aus damaliger Sicht, eine mögliche Antwort auf die vielen drängenden Fragen der Energieversorgung bereitstellte. Also ich bin im Prinzip über das Thema Kernenergie zum Thema Risiko gekommen und über das Thema Risiko dann wieder zurück zum Thema Energie.
Nochmal konkret, was hat Risiko denn mit der Energiewende zu tun? Also wie haben Sie da den Sprung gemacht?
Naja, es ist ja so, dass wir die Energieversorgung als solche immer als selbstverständlich annehmen. Aber es ist natürlich nicht so. Wir haben viele Länder der Welt, sogar fast in den meisten, wo wir auch immer wieder Unterbrechungen der Energieversorgung haben. Das ist also ein Risiko, nämlich dass einfach der Strom oder das Gas ausbleibt. Und dann sind natürlich die damit verbundenen Dienstleistungen nicht mehr vorhanden. Und dann gibt es natürlich Risiken für Gesundheit und Leben. Wir wissen, dass beispielsweise bei Kohle oder auch bei Ölverbrennung giftige Gase entstehen, die für den Menschen eben auch sehr lebensgefährlich oder zumindest krankmachend sind. Und wir haben natürlich Umweltrisiken, die wir natürlich vermeiden wollen, bis hin dann zu den wichtigen Fragen der Klimarisiken, die ja genau mit den Verbrennungen von fossilen Energieträgern verbunden sind. Also von daher haben wir genügend Risiken in der Energieversorgung, die es sich lohnt, diese beiden Themen miteinander zu verbinden.
Und die erneuerbaren Energien quasi dann als Lösung für diese Umweltrisiken oder auch Gesundheitsrisiken?
Ja, im Prinzip ja. Natürlich haben die Erneuerbaren auch eigene Risiken. Das ist ja nicht so. Es gibt leider Gottes im Leben wenig, was ganz risikofrei ist. Und es gibt einen schönen Spruch von Herrn Inhaber, das ist ein amerikanischer Kollege, der gesagt hat, there is no free lunch in nature. Also umsonst gibt es die Natur nicht, auch nicht die Sonnenenergie, selbst wenn sie so erscheint. Auch Sonnenenergie braucht viel Material, um sie einzusammeln. Wir haben da natürlich auch denkbare Risiken, die damit verbunden sind, dass sie eben nicht immer Energie liefern. Also man braucht dann entsprechende Backup-Systeme, die dann das Sonnenlicht, wenn es nicht da ist, ersetzen können mit anderen Formen der Energieerzeugung. Gott sei Dank ist aber so, dass eben Solarenergie und auch Windenergie mit relativ geringen Risiken verbunden sind für Leben und für Umwelt und Natur, aber sie sind nicht null.
Ein großer Forschungsbereich von Ihnen ist ja auch, wie man die Menschen bei der Energiewende dann auch einbeziehen kann. Wie sind Sie denn dann zum Thema Bürgerbeteiligung bei der Energiewende gekommen?
Ja, also ich habe eben gemerkt, ich sagte ja schon, ich komme sozusagen aus einem Forschungszentrum heraus, das ich direkt nach meinem Studium hatte ich dort auch begonnen. Und da war das umstrittenste Thema eben das Thema Kernenergie. Und mir ist deutlich geworden, dass Energieformen sehr stark davon abhängen, dass Menschen auch mit diesen Technologien leben können und leben wollen. Und das hat mich dazu gebracht, eben mich intensiver auch mit Einstellungen zu Energie, aber auch zu anderen Technologien zu beschäftigen und zu sehen, wie diese Einstellungen dann auch das Verhalten der Menschen mitprägen. Und über diese Schiene ist mir klar geworden, dass eben Technologie nicht nur eine Frage der Wissenschaft oder der Wirtschaft ist, sondern auch der sozialen Akzeptanz oder breiter gesagt der Sozialverträglichkeit. Und von daher war für mich dieses Thema Sozialverträglichkeit von Technologien ein ganz entscheidendes Thema und das kommt gerade bei Energietechnologien besonders zum Zuge.
Was haben Sie durch Ihre Arbeit in Sachen Bürgerbeteiligung an der Energiewende bereits herausgefunden?
Also für uns war ganz wichtig zu sehen, dass die große Mehrheit der Menschen, die wir auch befragt haben oder die wir in Fokusgruppen eingebunden haben, die Ziele der Energiewende teilen. Also es sind ungefähr 80, manchen Umfragen sogar 90%, manchen 70%, also immerhin mehr als 3/4 der deutschen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger möchten die Ziele der Energiewende unterstützen. Wir merken aber auch, dass fast 2/3 sagen, die Art, wie die Energiewende in Deutschland umgesetzt wird, da haben wir große Abstriche. Wir finden, dass das nicht fair ist. Da werden Menschen, die eigentlich ohnehin schon sehr belastet sind, noch mehr belastet. Wir sehen, dass andere damit auch teilweise Gewinne machen und Geschäfte machen und auf Kosten von anderen. Wir sehen, dass insgesamt die Umsetzung ein Stück weit chaotisch erfolgt, nicht wirklich koordiniert. Und wir sehen auch, dass das Ganze für die Volkswirtschaft teurer wird als unbedingt notwendig. Und wenn man also diese Einschätzungen sieht, dann merkt man, es gibt eine Kluft zwischen dem Ziel auf der einen Seite und der Art, wie dieses Ziel umgesetzt wird, auf der anderen Seite. Und da sehen wir gerade, wenn wir Menschen befragen aus allen möglichen Lebenslagen, dass sie hier unzufrieden sind und dass sich diese Unzufriedenheit auch ein Stück weit aufgestaut hat. In den letzten 3 Jahren hat diese Unzufriedenheit zugenommen, sie ist also nicht besser geworden. Und hier ist da auch klar auch eine Botschaft an Politik und auch an Wirtschaft. Also so wie es jetzt macht, sind wir nicht damit einverstanden. Das kann man sicherlich noch besser tun.
Sie sprechen von einer Kluft und auch von einer Unzufriedenheit. Was sind denn aus Ihrer Sicht da Möglichkeiten, ja, entgegenzusteuern und auch die Umsetzung sozial verträglich zu gestalten?
Also der erste Punkt, der wichtig ist, dass wir die Anliegen der Menschen nachempfinden können, auch die wirklich aufgreifen, also im wahrsten Sinne des Wortes zuhören. Was passt ihnen denn nicht? Also was sind denn die Bedenken, was sind die Anliegen, was sind die Befürchtungen, die mit der Energiewende verbunden sind? Sich dann zu fragen, welche dieser Anliegen und Bedürfnisse können wir durch eine veränderte Politik oder durch Veränderungen auch der technologischen Rahmenbedingungen ändern? Welche sind hinnehmbar? Die müssen wir annehmen. Wie gesagt, auch wir haben immer auch Nachteile bei solchen Transformationsprozessen und die müssen irgendwo auch gemeinschaftlich getragen werden. Und wo ist es auch ein Kommunikationsproblem, dass Menschen Anliegen haben, die sie nicht haben müssten? Wo wir sehen, nein, das ist nicht wirklich notwendig, diese Angst, die ist unbegründet. Und da müssen wir eben versuchen, auch Menschen zu überzeugen, dass an dem Punkt wir ja mit guter Evidenz und mit guter wissenschaftlicher Nachweiskraft sagen können, ja, diese Befürchtung ist Gott sei Dank nicht realistisch, da können wir sicher sagen, dass wir hier, sagen wir mal, das nicht tun. Also nehmen wir so ein Beispiel, also es gibt viel darüber, dass bei Windanlagen eine Erhöhung der Krebshäufigkeit zu verzeichnen sei. Alle statistischen Daten sagen, das ist nicht wahr. Da sehen wir auch keinen Zusammenhang. Also hier können wir auch Entwarnung geben.
Sie haben ja in Ihrer Forschung auch 4 Faktoren herausgefunden, die wichtig dafür sind, dass Leute Dinge wie eben Windräder oder auch Solaranlagen besser akzeptieren. Welche sind das?
Ja, es sind 4 Faktoren, die sehr für die Akzeptanz von technologischen Anlagen, aber auch von Infrastrukturmaßnahmen notwendig sind, um sozusagen zu einer positiven Resonanz zu kommen. Das erste ist, es muss all die Sinnhaftigkeit der kritischen Anlage, des Windparkes, der Solaranlage gesehen werden. Das heißt, das ist notwendig, um die Ziele zu erreichen, die ich erreichen möchte. Und das ist ja bei der Energiewende durchaus gegeben. Also Menschen sagen, wir wollen das. Bei den einzelnen Maßnahmen gibt es dann sehr oft dann auch Zweifel. Also es ist wichtig, die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von Veränderungen deutlich zu machen und dass Menschen sagen, ja, das müssen wir machen, damit wir für die Zukunft dann auch für die kommenden Generationen eine nachhaltige Lebenswelt hinterlassen. Das Zweite ist, es muss für die Menschen und für diejenigen, die für sie besonders wertvoll sind, eine positive Nutzen-, Kosten- oder Risikochancenbilanz sein. Das heißt also, wenn Sie den Eindruck haben, dass das, was hier passiert, Ihnen mehr Kosten oder mehr Risiken aufbürdet, als Ihnen das Nutzen bringt, dann haben wir eher mit einer negativen Einstellung zu rechnen. Das ist ja auch nachvollziehbar. Also wenn ich den Eindruck habe, es schadet mir insgesamt, dann bin ich natürlich selten dafür. Da braucht man hohen Altruismus, um das wieder aufzuwiegen. Wichtig ist, es geht nicht nur um mich selber, das haben wir immer bei der Bevölkerungsfrage gesehen, sondern es geht um die Menschen, die mir am Herzen liegen. Und das kann die Familie sein, das können aber auch Menschen mit niedrigem Einkommen sein oder Menschen in meinem Ort. Das Dritte ist, es muss die Selbstwirksamkeit oder die Souveränität über den eigenen Handlungsspielraum nicht einschränken. Besser ist natürlich, wenn es sogar noch ausgedehnt wird, aber nicht einschränken. Also den Menschen den Eindruck haben, ihr Handlungsspielraum wird eingeschränkt. Sie werden also in ihrer Souveränität Dinge zu tun oder zu lassen in irgendeiner Weise eingeengt. Dann haben sie oft Bedenken und dann haben sie oft auch keine Bereitschaft, dieser Technik dann entsprechende Akzeptanz entgegenzubringen. Ein Beispiel aus der Energiewende wäre, wenn man den Eindruck hat, dass das Elektrizitätsunternehmen beispielsweise bestimmt, wann ich die Waschmaschine an- und ausmachen darf oder wann ich viel Energie verbrauche oder weniger Energie verbrauche. Das sind Dinge, bei denen die Menschen sagen, das mag alles notwendig sein, um sich dem Angebot anzupassen, aber das ist etwas, was mir sehr misshakt, wo ich auch wirklich Schwierigkeiten habe, mich damit anzufreunden. Also meine Handlungsfreiheit soll möglichst wenig beschritten sein. Und dann kommt das Vierte und das ist die Identifikation, auch die emotionale Identifikation mit der entsprechenden Maßnahme oder mit der entsprechenden Technik. Das bedeutet, dass ich mir vorstellen kann, dass diese Technik in das Lebensumfeld, in dem ich eingebunden bin, auch passt, dass es kein Fremdkörper ist. Und das sehen wir natürlich häufig, gerade bei Anlagen, etwa Windanlagen, weniger bei Solaranlagen, aber Windanlagen sehr häufig, dass Menschen den Eindruck haben, das passt hier nicht hin, das ist nicht unser Ort, das ist irgendein Fremdkörper. Und dann haben wir natürlich eine emotionale Distanz zwischen dem Windkraftrad und den Menschen, die sozusagen sich daran ansiedeln oder die dort schon lange gesiedelt haben, aber dann eben das als Fremdkörper empfinden und dann oft auch andere Gründe suchen, weil letztendlich im Hintergrund steht, das passt nicht in unseren Alltag, in unsere Lebenswelt hinein und das ist ein Fremdkörper und der ist für uns nicht akzeptabel.
Wenn wir jetzt an diese vier Faktoren denken, was davon müssten wir in Deutschland denn besser machen, damit die Energiewende und alles, was dazu gehört, dann auch besser akzeptiert werden?
Naja, also ich glaube, Nachholbedarf haben wir bei allen Vieren. Ja. Am wenigsten noch beim Ersten. Also wie gesagt, die Menschen sind ja bereit und finden es auch gut, dass wir Energiewende haben. Das ist in anderen Ländern keineswegs so. Das ist in Deutschland wirklich sehr klar. Also eine große Bevölkerungsmehrheit steht dahinter. Dennoch, wenn es um Sinnhaftigkeit einzelner Anlagen geht, sehen wir, dass dann oft diese Mehrheit bröckelt. Also dass Menschen dann sagen, naja, also ich finde es richtig, dass wir von Kernenergie weggehen, dass wir von fossiler Energie weggehen, aber das Windkraft in meinem Dorf, das geht gar nicht. Also hier ist auch wichtig, sagen, Überzeugung zu leisten, wenn man das will. Also wenn man A sagt, muss man natürlich auch ein Stück weit B sagen und dann auch kleinere Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen, sonst geht es einfach nicht. Das Zweite mit der Nutzen-Risikobilanz, das ist natürlich vielfach eine Kommunikationsfrage, nicht nur, es ist auch eine Frage der Überzeugung, was ist für mich nützlich, was ist weniger nützlich. Und hier kann man auch sehen, dass vor allem dann, wenn es um gesundheitliche Risiken geht, wir oft auch Fehlinformationen haben, wo wir sicher sein wollen und auch müssen, dass hier keine Fake News die Einstellungen bestimmen, sondern tatsächlich die Evidenz, die wir haben. Bei den beiden Letzteren ist es nicht so einfach, das ist keine reine Frage der Kommunikation oder Technikgestaltung, sondern da geht es eben auch um die Frage, wie Dinge entschieden werden. Und da sind wir dann eben schon über die Kommunikation hinaus in der Frage der Bürgermitwirkung oder der Bürgerbeteiligung. Denn wenn ich sozusagen meine Selbstwirksamkeit erhöhen will, dann kann ich sie am meisten erhöhen, wenn ich selber bei der Planung und bei der Umsetzung der Energiewende vor Ort mitwirken kann. Mehr Mitwirkung geht ja dann auch nicht. Also das heißt, hier sozusagen die Menschen selber einbinden in den Prozess, beispielsweise, wie können wir mehr erneuerbare Energie reinbringen, welche wäre es, wo sind Standorte, das hebt die Selbstwirksamkeit, wenn das nicht einfach von oben bestimmt wird. Und der letzte Punkt, die emotionale Einbindung, die Identifikation ist oft abhängig, in welchem Verhältnis ich zu der Energie stehe. Also um es ein bisschen platt zu sagen, wenn das Windkraftrad von irgendeiner anonymen Firma kommt und meine Tante Emma kommt zu Besuch, dann sage ich, guck mal aus dem Fenster, Tante Emma, also ist das schreckliche Windrad da draußen und das macht auch noch Krach. Also ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, das ist ja ganz furchtbar. Oder aber, wenn Tante Emma kommt und ich sage, guck mal, Tante Emma, jedes Mal, wenn das Windrad sich dreht, sind 3 Cent mehr auf meinem Konto. Ich bin Miteigentümer dieses Windrades. Ist doch toll. Jetzt sind wir auch Teil der Energiewende. Das ist ein bisschen übertrieben, wie ich es gerade dargestellt habe. Aber Mitwirkung kann eben auch heißen Teilhabe. Dass man Miteigentümer einer solchen Anlage ist oder Miteigentümer in einer Energiegenossenschaft dabei ist. All das schafft auch emotionale Nähe. Und von daher sind hier auch viele Möglichkeiten gegeben, diese Punkte 3 und 4 mit der richtigen Form der Beteiligung dann auch zu verbessern.
Sie sagen also, dass es wichtig ist, einerseits eben mit den Leuten zu reden, ihnen dann auch die Vorhaben zu erklären, aber auch dann eben ihre Bedenken und Fragen zu hören, den Dialog zu suchen, die Leute auch zu beteiligen an Entscheidungen. Und zweitens, finden Sie es eine gute Idee, Leute dann auch finanziell an erneuerbaren Energienanlagen zu beteiligen? Was davon finden Sie wichtiger oder ist vielleicht beides gleich wichtig?
Ja, es sind ja 2 verschiedene Dinge, die man auch parallel machen kann. Auf der einen Seite ist es der Prozess der Planung und die gesamten Genehmigungsverfahren, die wir haben, Planungsverfahren haben ja teilweise auch schon partizipative Elemente, aber das kann man ausbauen. Und ich glaube, da sind wir auch noch nicht so weit wie manche andere Länder, die hier der Beteiligung sehr viel mehr Raum geben. Und unsere Erfahrung ist, wir haben viele dieser Verfahren auch wirklich begleitet, auch wissenschaftlich evaluiert. Je mehr man den Leuten sozusagen auch zutraut, dass sie selber in dieser Planung mitwirken, desto mehr wachsen sie mit dieser Aufgabe. Also, dass dann nur der Stammtisch sozusagen bestimmt, was passiert, das ist immer so ein Zerrbild, passiert aber höchst selten, fast überhaupt nicht. In dem Moment, wo wir Menschen dazu auch animieren und auch motivieren können, dann an den Planungen aktiv mitzuwirken, tun sie das in hochrationaler Weise und versuchen dann auch das Beste für einen Ort herauszuholen. Also das ist die eine Seite, die ganz wichtig ist. Die andere Seite ist, dass eben nicht solche Technologien irgendwo als ja, Fremdkörper empfunden werden. Ich hatte es ja schon mal verdeutlicht. Und das kann man natürlich dadurch am besten überwinden, dass eben dieser sogenannte Fremdkörper Eigenkörper wird. Und Eigenkörper wird er nur, wenn man selber in irgendeiner Weise daran Anteil nimmt. Und das kann eben sein, dass man in einer Energiegenossenschaft das auch betreibt oder dass man Aktien hat oder dass man sagen, ja, oder die Gemeinde daran Anteile besitzt. Alles das sind Möglichkeiten, diese Teilhabe auszudehnen und damit auch diese Form des Fremdkörpers weniger stark zu empfinden oder vielleicht sogar ganz auszuschalten.
Die Erfahrung zeigt aber bei beiden, also sowohl wenn man Dialog anbietet, als auch bei der finanziellen Beteiligung an konkreten Anlagen, machen dann doch nur bestimmte Gesellschaftsgruppen mit. Eine breite Akzeptanz ist dadurch dann doch gar nicht möglich, oder?
Naja, also wenn wir die Zahlen sehen, die wir inzwischen ja auch haben, es gibt auch gerade ganz neue Studien zu den Windkraftstandorten in Deutschland, die Mehrheit an diesen Standorten ist sehr wohl für die Windkraftstandorte. Es gibt manchmal eine Mehrheit, wenn es darum geht, die weiter auszubauen, dass Leute sagen, da sind wir wieder zurück bei dem Thema Fairness, sie sagen also, wir haben unseren Anteil getan, jetzt reicht's aber auch. Ja? Und von daher kann man das natürlich durchaus auch nachempfinden. Aber insgesamt ist es gar nicht so, dass die Mehrheit auch der lokalen Bevölkerung gegen einen Ausbau bei so einem Wind- oder Solarenergie ist. Es gibt immer eine Gruppe, die wird es auch immer geben, die das nicht gut findet. Das ist auch eine Demokratie legitim. Aber wichtig ist, dass diejenigen, die noch nicht richtig wissen, ob das gut ist oder schlecht ist, die also von diesen 4 Faktoren, die ich erwähnt habe, dann auch noch beeinflussbar sind, dass man denen natürlich auch entgegenkommt. Das ist ein Teil eben der Sozialverträglichkeit. Und das funktioniert sehr gut. Wir haben Studien, die zeigen, dass tatsächlich Anlagen, die in genossenschaftlicher Hand sind, in der Bevölkerung wesentlich mehr akzeptiert sind als diejenigen, die jetzt, sagen wir, von einem Konzern, der weit weg ist, dann in einem Ort hineingesetzt wird. Das ist gar nicht böse gegen den Konzern gemeint. Der macht das so gut, wie er kann. Aber ich sage, es ist einfach das Gefühl, es ist ein Element von uns, hat eben mehr Kraft, als wenn es von außen ein Stück weit auch aufgepfropft wird. Und da gibt es tatsächlich signifikante Unterschiede in der Akzeptanz. Das heißt nicht, dass jetzt überall plötzlich die Leute Windkraft lieben. Wir sehen, dass in gerade bei den letzten Jahren viel auch an Widerstand gegen Windkraftanlage aufgetreten ist und dass da auch der Ausbau sehr stark verlangsamt worden ist. Aber wir sollten immer vorsichtig sein, es ist oft und fast nie die Mehrheit in einem Ort. Es kann auch eine kleinere, aber sehr lautstärke Minderheit dann schon sehr viel auch bewirken, auch in Richtung auf, dass es gar nicht zustande kommt oder sich verzögert. Das ist, wie gesagt, eine Demokratie auch völlig legitim. Das, so lebt ja auch der politische Diskurs. Aber um diesen politischen Diskurs auch ein Stück weit zu beeinflussen, ist es durchaus sinnvoll, diese vier Faktoren sich immer wieder vorzunehmen und dann zu sagen, was können wir als Betreiber oder was können wir als Planer oder als Regulatoren tun, um positiv auf diese vier Akzeptanzfaktoren hinzuwirken.
Ja, damit eben die Akzeptanz quasi auch erhalten bleibt, selbst wenn sie jetzt da ist, wenn es dann irgendwann doch nur Konzerne von außen sind, dann kann sich das ja auch schnell ändern. Aber auf der anderen Seite, in Energiegenossenschaften können natürlich nur Leute mitmachen, die sich dann auch leisten können, so einen Anteil zu kaufen. Was ist denn mit den Leuten, die eben nicht genügend Geld haben, sich dort finanziell zu beteiligen?
Ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Also es ist klar, ich sagte eben schon, Fairness ist ja oft auch als Kriterium genannt worden oder soziale Ungerechtigkeit. Und oft haben wir es eben so, dass Leute, die beispielsweise Solaranlagen auf Dächern haben, das hat sich für die auch ganz gut ausgezahlt. Ja, das ist auch nichts falsch, aber die anderen, die es nicht haben, mussten dann über die EEG-Umlage also dann noch das mitfinanzieren. Und da hat es natürlich auch, Gefühle von ungerecht behandelt sein gegeben. Für mich sind wichtig zwei Dinge. Das eine ist, dass tatsächlich die Schwelle, um in solchen Genossenschaften mitzuwirken, sehr niedrig ist. Das ist der eine Punkt, dass eben auch Leute mit niedrigem Einkommen, die müssen ja nicht dann mit großen Geldsummen dabei sein, sondern mit kleineren Geldsummen, die sie durchaus auch finanziell stemmen können, mit dabei sind. Das andere ist, dass man eben auch Gemeindevorteile damit sieht, also die für alle zugutekommen im Sinne des Kollektivs. Und da gibt es eben auch Möglichkeiten, dass man eben sagt, wenn wir hier tatsächlich eine große Windkraftanlage haben, mit den, sagen wir, zusätzlich dadurch generierten Gewerbesteuern oder auch anderen möglichen Nutzen, die wollen wir so mal, dass wir beispielsweise unsere Schulen verbessern oder dass wir vielleicht auch eine gemeinsame Sportanlage damit betreiben wollen, sodass die gesamte Gemeinde davon auch einen Nutzen hat. Auch das ist oft ein gutes Zeichen, weil es dann jedem in gleicher Weise zur Verfügung steht und nicht nur denjenigen, die innerhalb einer Gemeinde eben mehr Ressourcen haben als andere.
Es wird ja auch immer wieder diskutiert, ob man nicht den Anwohnern dann auch einen niedrigeren Stromtarif anbieten sollen, wenn sie schon in der Gegend von Windenergieanlagen wohnen, dass sie dann wenigstens weniger für ihren Strom zahlen. Was halten Sie von der Idee?
Also in Frankreich ist das ja auch gemacht worden, teilweise auch bei Atomstrom, es hat nicht immer funktioniert. Es kann natürlich zu einer Art von Spaltung führen, weil man natürlich sagen muss, wo mache ich die Grenze zwischen denjenigen, die jetzt den Billionstrom kriegen und die das nicht kriegen. Das ist so ein bisschen immer so die Frage. Ist es jetzt dann die Sichtbarkeit einer Windanlage? Ist es innerhalb der Gemeindegrenzen, obwohl es da Leute gibt, die das Ding gar nicht sehen und relativ weit davon entfernt sind? Also da gibt es immer so ein bisschen so Fragen der Zurechenbarkeit. Es gibt auch gerade in Deutschland dann häufig, das wissen wir auch aus Umfragen, dass sowas auch so ein bisschen als negativ gesehen würde, also dass man einen kauft. Ja? Also direkte Geldtransfers würde ich auch nie tun, das ist dann eine relativ problematische Geschichte. Aber auch ist eine billige Strom ist so ein bisschen, man könnte es, um es extrem zu sagen, auch als Bestechung sehen. Und da ist eine hohe Sensibilität, wenn das in diese Richtung geht. Also ich sage mal, kommerzielle Dienstleistungen, die für alle zur Verfügung stehen, werden dagegen, weil sie gemeinwohlorientiert sind, auch sehr positiv gesehen. und auch Mitgliedschaft. Mitgliedschaft heißt ja, ich investiere da drin, kriege auch Geld zurück. Das ist, ich gebe und ich nehme. Das sind Dinge, die durchaus auch akzeptiert sind. Wenn es aber so aussieht, als ob die Akzeptanz gekauft würde, dann sinkt sogar die Akzeptanz in vielen Fällen.
Kommen wir nochmal zurück auf den Dialog und eben auf die Beteiligung an den Entscheidungen, die auch die Energiewende betreffen. Da sollen ja Bürger auch eigentlich auf allen Ebenen beteiligt werden. Also es gilt sowohl vor Ort, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, als auch auf regionaler Ebene und auch national müssen ja Entscheidungen über die Energiewende und wie wir sie umsetzen, gefällt werden. Welche Instrumente gibt es denn auf diesen verschiedenen Ebenen, um mit den Bürgern in einen Dialog zu kommen?
Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben also das, was wir Vertical Governance nennen, also horizontale und vertikale Governance. Also die Vertikale ist also Kommune, dann der Kreis, dann das Land und dann der Bund und dann EU. Also diese verschiedenen sozusagen aufeinander aufbauenden regionalen Akkumulationen. Und da müssen wir unterschiedliche Formen finden, um Bürger einzubinden. Also auf der Kommunalebene ist es relativ einfach. Man kennt sich gegenseitig, da kann man auch nach Freiwilligkeitsprinzip machen. Aber vielfach machen wir es auch so, dass wir zufällig ausgewählte Bürger und Bürgerinnen nehmen, sodass jeder die gleiche Chance hat, damit reinzukommen. Das kann man bis quasi auch auf der Landkreisebene machen. Wenn wir dann auf Bundesebene oder Landesebene sind, ist es oft so, dass wir zumindest als Ergänzung dazu, auch das kann man machen, eben die wichtigsten, man nennt das neudeutsch Stakeholder, also die wichtigsten Gruppen, also aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, aus der Umweltbewegung zusammenholt und sagt, was wäre denn jetzt für euch dann die richtige Planung, was sollten wir machen auf Landes- und auf Bundesebene, also wenn es zum Beispiel um große Transitstrecken für den Stromtransport geht, also Überlandleitungen. Man kann ja nicht von A nach B und von C nach Z machen und dann von B nach C lässt man es sein. Ja, das muss ja dann fortgeführt werden. Also da gibt es eben auch, sag mal, technische oder logistische Zwänge. Das heißt, wir müssen das auf höherer Ebene entscheiden. Und da muss die Beteiligung in der Regel, ich sag mal, durch Interessengruppen sein, die aber so eine Breite umfassen, dass sich die meisten Bürger und Bürgerinnen darin in irgendeiner Form repräsentiert sehen. Und das können dann runde Tische sein oder Stakeholder-Workshops, also immer, wie man es macht. Ja, da gibt es viele verschiedene Verfahren. Aber auch auf der überregionalen Ebene kann man auch mit zufällig ausgewählten Bürgern, aber die hätten dann mehr so Empfehlungscharakter. Das ist dann, hat dann eine andere Struktur, als wenn man es auf der kommunalen Ebene macht.
Das heißt, auf einer kommunalen Ebene, wenn man da eine Zufallsauswahl macht, dann würden Sie die Ergebnisse als relevanter oder auch bindender sehen, als wenn man eine Zufallsauswahl auf nationaler Ebene macht?
Also ist in beiden Fällen, das wissen wir ja aus da politisch gesehen, es dürfen es nur Empfehlungen sein. Wir haben ja kein imperatives Mandat, das gilt auch für Bürgerbeteiligungsverfahren. Aber es ist so, wenn Sie auf der kommunalen Ebene das machen und Sie ziehen, ich sage mal 30, 40 Leute, und Sie haben, weiß ich was, 20.000 Bürger, dann kriegen Sie schon eine relativ gute Auswahl, ich sage mal, oder Heterogenität hin. Und dann kann man es auch näher sozusagen an dem Geschehen des einzelnen Ortes ansetzen. Wenn Sie das auf Bundesebene machen, ja, wir haben ja so etwas wie Bürgerräte, wo das getan wird, das finde ich auch sehr gut, das unterstützen wir auch. Die machen aber dann eher generelle Politikempfehlungen. Also die werden keine Standortfragen jetzt zum Beispiel damit behandeln oder höchstens Richtlinien für die Standortauswahl. Und da ist es schon auf einer eher abstrakten Ebene. Und da sind natürlich auch viele andere Belange gleichzeitig zu berücksichtigen. Da kann man auch sehen, dass das, was jetzt aus so einem Bürgergutachten kommt und das, was jetzt vielleicht aus so einem runden Tisch kommt, dass vielleicht was aus der rechtlichen Prüfung kommt und was aus der internationalen Prüfung kommt und das EU-konform ist und so weiter. Da kommen doch mehr Stränge zusammen und da ist natürlich das Parlament in der Regel die Gruppe, die dann alles das zusammenfügt und dann in eine wichtige oder eben auch relevante Entscheidung umsetzt. Das ist einfach, ich sag mal, im kommunalen Bereich ist es näher an der Windkraftanlage oder der Solaranlage. Soll die gebaut werden? Wo soll die gebaut werden? Gibt es Alternativen? Das geht dann, glaube ich, sehr viel konkreter und dann ist auch der Austausch zwischen den Behörden und den Parlamenten und diesen zufällig ausgewählten Bürgern und Bürgerinnen näher, schneller und auch effektiver im gegenseitigen Austausch.
Sie haben angesprochen auch die nationalen Bürgerräte, die vielleicht etwas abstrakter arbeiten. Dazu gab es ja in Frankreich einen Klimarat, wo 150 solcher eben zufällig ausgewählten Bürger sich zusammengesetzt haben und ja wirklich weitreichende Maßnahmen zum Klimaschutz beschlossen haben, um diese dann eben als Empfehlung an den Präsidenten zu geben. Diesen Sommer wurden da die Ergebnisse vorgestellt. Inwieweit könnte das auch für Deutschland eine Möglichkeit sein, Klimaschutz und Energiewende wieder voranzubringen?
Also ich bin dem Verfahren sehr positiv zugewandt. Wir haben auch sehr viel mit unseren französischen Kollegen, die das gemacht haben, gesprochen. Wir sind auch dabei, so etwas Ähnliches für Deutschland zumindest zu konzipieren und hoffen auch, dass wir es dann im nächsten Jahr umsetzen können. Also das ist etwas, wo ich denke, dass es als Ergänzung zur Politik enorm wichtig ist, auch zur Bereicherung der Politik, weil die Politik oft auch nicht so genau weiß, welche Präferenzen die Menschen haben, wenn sie einmal gut informiert sind. Die Meinungsbefragungen sind da kein Ersatz für, denn häufig sind die Meinungsbefragungen ja so, dass Menschen die Konsequenzen ihrer eigenen Antworten noch nicht so richtig bedacht haben. Das wird zwischen Tür und Angeln ausgefüllt. Das ist gut als Stimmungsbild, aber gerade bei diesen sogenannten Mini-Publics, die dann in Frankreich unternommen worden ist, wurde den Leuten gesagt, also das und das ist möglich, das und das sind die Konsequenzen, die können nochmal diskutieren, debattieren. Das heißt also, wir sprechen da von einem informierten Konsens oder von einer informierten Empfehlung. Und diese informierte Empfehlung ist eine, wo man sich über die Konsequenzen erstmal schlau gemacht hat, auch die Expertinnen und Experten dazu gehört hat und dann sagt, ja, also ich würde trotzdem dafür oder dafür sein. Und das war auch ein ganz wichtiger Punkt, dann auch für Präsident Macron zu sagen, dass die französische Bevölkerung offensichtlich viel mehr bereit ist, auch Veränderungen zu akzeptieren, als das nach außen erschien. Und ich glaube, das ist schon mal eine wichtige Rückmeldung. Er hat auch deutlich gemacht, er kann nicht alle Empfehlungen übernehmen. Das wird er auch nicht. Ja, und hat auch schon gesagt, welche und welche nicht. Da sehen wir nochmal diese etwas abstraktere Ebene auf der nationalen Ebene. Aber diese Impulse, die dort gesetzt worden sind, die sind wichtig auch, denke ich, für die Bevölkerung zu sehen, aha, unsere Anliegen werden aufgegriffen, nicht eins zu eins umgesetzt, aber sie werden aufgegriffen, sie werden diskutiert, sie werden erörtert und auch dann in irgendeiner Form umgesetzt. Und das ist natürlich schon mal eine wichtige Rückmeldung und auch ein, sag mal, eine recht wichtige Medizin gegen Politikverdrossenheit oder eben, ja, das Gefühl, die da oben machen sowieso, was sie wollen und wir sind da draußen.
Ja, auf nationaler Ebene kann man eben entweder im Klimarat oder auch generell eben darüber sprechen, wie die Energiewende allgemein umgesetzt wird. Nur wir sehen aus Erfahrung in konkreten Projekten, dass es dann doch auch, wenn es um ein ganz konkretes Projekt, zum Beispiel um eine Windenergieanlage geht, dass manche Menschen dann in diesen Veranstaltungen über eben Sinn oder Unsinn der Energiewende diskutieren wollen, was dann ja vor Ort schlecht möglich ist. Und der Vorhabenträger vor Ort, der diesen Dialog anbietet, der kann halt nur über sein Projekt sprechen und nicht unbedingt über die Energiewende allgemein diskutieren. Was würden Sie dem Vorhabenträger in so einer Situation raten?
Also vielfach ist es wichtig zu sehen, dass auf übergeordneter Ebene eben auch mit Beteiligung von unterschiedlichen Gruppen schon Präferenzen oder Vorentscheidungen getroffen sind. Also wenn man beispielsweise sagt, also diese Trasse hier ist auch abgesprochen worden mit dem BUND, mit den wichtigsten Umweltgruppen. Und die haben gesagt, doch, das ist notwendig, das brauchen wir, weil wir sonst tatsächlich diese Energiewende nicht vorantreiben können. Dann kann man vor Ort sagen, also diese Frage haben wir nicht nur mit der DENA oder wer auch immer entschieden, sondern da gab es schon ein breites Bündnis aus Wirtschaft, NGOs, also Nichtregierungsorganisationen und vielleicht sogar bürgerschaftliches Engagement auf dieser höheren Ebene. Das hilft sehr häufig, weil man dann sagen kann, da waren die auch dabei, also ja, du warst zwar nicht als Person dabei, aber es waren Menschen wie du in irgendeiner Weise an dieser Entscheidungsfindung mit dabei. Wenn du jetzt besonders Umweltschutz betroffener bist oder besonderem Maße glaubst, dass es gesundheitsschädlich ist und sonst was. Diese Fragen sind auch mit Berücksichtigung der Institutionen und der Gruppen, mit denen du dich normalerweise identifizierst. Diese Gruppen waren dabei Und das hilft sehr häufig dann auch zu sagen, jetzt geht es wirklich darum, wo kommt die Windanlage hin, dass wir sie brauchen. Darüber haben wir auf höherer Ebene mit Beteiligung schon entschieden. Ja, wir können nicht immer das Rad von Neuem erfinden. Und das hilft teilweise. Es hilft nicht immer, das ist klar. Manchmal ist es auch strategisch von den Leuten, wenn sie unter Druck geraten, dass sie dann wieder den Grundkonsens in Frage stellen. Aber letztendlich hilft es zu sagen, das war jetzt nicht eine einsame Entscheidung von irgendeinem Landrat oder das war jetzt irgendein Konzern, der gesagt hat, wir brauchen diese Leitung oder wir brauchen diese Windkraft, sondern dahinter steht eine Planung, die auch einem offenen politischen Prozess zugänglich war.
Ich möchte jetzt nochmal den Bogen spannen zu der aktuellen Situation. In letzter Zeit werden auch oft Parallelen zwischen Klimaschutz und der Corona-Krise gezogen. Auch bei den Maßnahmen gegen die Pandemie ist ja die Akzeptanz der Bevölkerung sehr wichtig. Was können wir vielleicht aus der Corona-Krise für die Akzeptanz der Energiewende lernen?
Ja, also ich glaube, zum einen können wir lernen, dass Maßnahmen durchaus, auch selbst wenn sie tatsächlich, ich sag mal, den dritten Akzeptanzfaktor, nämlich die Selbstwirksamkeit oder Souveränität einschränken, das wird geschluckt, wenn die Sinnhaftigkeit eingesehen wird. Es ist interessant, wir haben eine große internationale Studie, die gerade rausgekommen ist, aus 64 Ländern, die zeigen, die Menschen sind dann am ehesten mit den Maßnahmen einverstanden, je mehr sie den Eindruck haben, dass ihre Regierung allgemeinwohlorientiert ist. Wenn Sie den Eindruck haben, die Regierung macht da sozusagen eigene Rezepturen, um andere Ziele, vielleicht auch egoistische Ziele zu erfüllen, sackt es da die Zustimmung zu den Maßnahmen direkt ab. Also das ist ein wichtiger Punkt. Also wenn der Eindruck entsteht, wir brauchen für den Klimawandel die Energiewende und die Maßnahme hilft wirklich der Energiewende und da sind nicht irgendwelche geheimen Dinge da noch drin oder Second Agendas, wie die Amerikaner so schön sagen, also Hintergrundsachen, um andere politische Spielchen zu machen, dann ist die Sache tot. Wenn man aber den Eindruck hat, es geht tatsächlich nur darum, dann ist auch die Akzeptanz höher. Das ist also eine der wichtigen Lektionen, die wir gelernt haben. Die zweite ist, dass es ganz wichtig ist, dass wenn man also tatsächlich solche Maßnahmen akzeptiert, man in irgendeiner Weise eine Rückmeldung braucht, dass es auch was nützt. Und das haben wir jetzt in der Covid-19-Krise doch sehr deutlich spüren können. Doch, wo Menschen den Eindruck haben, ach, das nützt ja gar nichts, was wir hier tun, ja, die Zahlen bleiben ja hoch, dann wird man lasch. Und man gewöhnt sich auch dann daran, ja, in dem Moment, wo man den Eindruck hat, oh, doch, das Verhalten ändert etwas, Zahlen gehen runter, Todeszahlen gehen runter und so etwas, dann ist auch Hochmotivation da, das weiterzumachen. Das ist im Bereich der Energie- und Klimapolitik noch viel kritischer, denn egal was wir tun, wir werden nicht sofort Erfolg damit haben. Also es ist nicht so, dass wenn wir jetzt plötzlich auf CO2 verzichten würden, also auf CO2-Emissionen, dass dann morgen keine Hitzewelle mehr gäbe. Ja, das ja, der CO2 bleibt 75 und mehr Jahre in der Atmosphäre. Das heißt, es wird noch eine Zeit lang dauern, bis sich tatsächlich diese Politik dann auch umsetzt in ein, ich sag mal, menschenfreundlicheres Klima. Und solange will natürlich keiner warten. Das heißt, wir brauchen hier auch sowas wie symbolische Rückmeldungen, die sagen, seht mal, wir haben aber jetzt schon so viel CO2 gespart. Das würde dazu führen, dass wir also hier auch insgesamt die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass wir eben schwere Klimaschäden zu erwarten haben. Das ist alles nicht so einfach in der Kommunikation, aber es ist ganz wichtig, dass es solche Rückmeldungen gibt.
Wo Sie gerade von Unsicherheit sprechen, Sie haben letztes Jahr ein Buch mit dem Titel »Gefühlte Wahrheiten – Orientierung in Zeiten postfaktischer Verunsicherung« veröffentlicht. Was ist die postfaktische Verunsicherung?
Ja, also dass gelogen wird, ist schon immer da gewesen, das ist nichts Neues. Ich glaube, was wir im Moment erleben, ist, dass für viele Menschen die Grenze zwischen dem, was wahr ist und was Fiktion ist, verschwimmt. Dass sie also nicht mehr genau beurteilen können, was wahr und was nicht wahr ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist es häufig so, dass man das als wahr annimmt, was man sich wünscht. Also wenn ich in der Kohle arbeite, dann ist der Klimawandel nicht da. Wenn ich für die Windenergie arbeite, ist der Klimawandel sehr hoch. Also im Prinzip suche ich mir die Wahrheit raus, die mir passt. Das kann natürlich nicht funktionieren, das ist klar. Aber wenn es sehr große Unsicherheiten darüber gibt, was noch wahr ist und was nicht wahr ist, wo es faktisch ist und wo es sozusagen Fiktion ist, wenn diese Grenze immer weiter verschwimmt, dann fehlen auch Orientierungen. Und dann ist es oft so, dass nur die gefühlten Wahrheiten übernommen werden, um die Titel nochmal aufzunehmen. Also was für mich richtig anfühlt, das erkenne ich auch als wahr an. Leider Gottes stimmt es aber dann oft auch nicht. Ja, es gibt viele Dinge, die sind kontraintuitiv. Und dann ist die Enttäuschung auch groß. Und da sehen wir eben, dass Populisten damit sehr gut spielen, dass sie eben sagen, Wahrheiten vertreten, die den Leuten gefallen, die aber einer größeren Evidenz sozusagen wirklich nicht zugänglich sind und dass sie falsch sind, häufig sich erst sehr viel später herausstellt und dann natürlich eine besondere Zugkraft haben. Und das ist eine der Gefahren, die ich sehe, auch in der Energiewende, dass hier also Rattenfänger mit falschen Flötentönen, sagen die Leute, hinter sich herziehen, weil sie eben nicht merken, was ist davon Fiktion und was ist davon wirklich wahr.
Haben Sie dafür Beispiele in der Energiewende, mit welchen gefühlten Wahrheiten dort gehandelt wird?
Naja, also es gibt immer wieder Gerüchte, also zum Beispiel, dass eben durch Infraschall bei Windanlagen Krebs erzeugt wird. Ich hatte es schon mal kurz erwähnt. Damit kriege ich natürlich jeden hinterm Ofen hervor, weil er sagt, also das darf natürlich nicht sein, ja, dass ich da Krebs bekomme. Die Evidenz ist extrem gering. Natürlich gibt es immer Unsicherheiten, das wissen wir, aber danach könnte man gar nichts mehr tun. Und da ist aber oft so, das habe ich auch selber erlebt, dass es für viele Menschen sagen, ich weiß nicht mehr, wem ich glauben soll. Also da kommt der Professor X, der sagt, das ist alles ganz furchtbar. Da kommt der Professor Y und sagt, der Professor X spinnt. Und ja, ich kann es ja nicht nachprüfen. Also Menschen haben ja keine Möglichkeit, das dann nachzuprüfen, ob das dann stimmt, ob der Infraschall dann wirklich Krebs erzeugt oder nicht. Und da brauchen wir gute, glaubwürdige Institutionen wie Akademien der Wissenschaften oder so etwas, die jetzt wirklich eine Meta-Analyse machen, alle Daten sammeln und dann auch sagen, nein, Leute, diese Vermutung ist allem, was wir heute wissen, nicht korrekt. Also das sind ganz wichtige Dinge oder jetzt auch in der Covid-Krise haben wir das ja mehrfach jetzt mit Impfung, dass wir sagen können, also bestimmte Dinge, die jetzt viele Impfgegner gesagt haben, dass man sich eben nicht impfen soll, weil beispielsweise die DNA des Menschen davon betroffen sein würde, da können wir aus wissenschaftlicher Sicht sagen, das ist mit Sicherheit falsch, also das stimmt nicht. Aber für die Leute, die es hören, ist das oft, sagen, naja, aber der andere hat auch einen Doktortitel, ja, warum glaube ich dem und dem anderen nicht? Und mit dieser Form müssen wir fertig werden und gerade in diesem Buch Gefühlte Wahrheiten habe ich versucht, auch Strategien aufzuzeigen, die man selber nehmen kann, um sozusagen die gefühlte Wahrheit von der, ich sag mal, wissenschaftlichen Wahrheit zu differenzieren.
Von welchem Anteil an der Bevölkerung sprechen wir denn? Also wie viele Menschen sind so ja mittlerweile verunsichert, dass sie sich eher quasi auf ihr Bauchgefühl verlassen und dann vielleicht auch in ja eine Falle tappen, weil es eben nicht intuitiv ist?
Also ich würde sagen 100%, ja, also ich auch. Also für Dinge, wo ich nichts weiß, verlasse ich mich auch oft das Bauchgefühl, ja. Nur als Wissenschaftler ist man natürlich trainiert, sehr skeptisch zu sich selber auch zu sein und dann immer wieder zu hinterfragen, ob man das, was man jetzt glaubt, auch wirklich stimmt. Aber nichtsdestotrotz, das ist, glaube ich, menschlich. Ja, also da würde ich euch jetzt nicht sagen, das sind die Gebildeten oder die Ungebildeten oder was auch immer. Auch der Gebildeste ist nicht gefeit gegenüber, dass ganze Dinge plausibel erscheinen und man nimmt die dann an und bei näherer Nachprüfung merkt man, dass es nicht stimmt. Ich glaube, kritisch wird es dann, wenn man nicht mehr lernen will. Und das haben wir natürlich durch sozialen Medien teilweise jetzt der Fall, wir nennen das ja die Echokammern oder die Blasen, dass ich letztendlich mich nur noch selbst bestätigen will. Und dann wird es kritisch, weil ich dann keine Auseinandersetzung mehr mit dem anderen möchte, weil ich ja weiß, ich habe ja sowieso recht. Und dann kommt es eben zu dieser starken Polarisierung. Das ist bei uns noch nicht so breit getreten, das ist gut, aber die Gefahr besteht und da würde ich auch keinen von ausschließen, mich eingeschlossen.
Und wenn jetzt Umsetzer der Energiewende die Energiewende voranbringen wollen, was könnten die denn gegen diese Verunsicherung tun?
Ja, es gibt mehrere Punkte. Das eine ist, also vielfach ist es so, dass Menschen schon Vertrauen haben in bestimmte Institutionen oder auch in Gruppierungen. Und je breiter man sozusagen eine Aussage, sagen wir mal, auch von Institutionen verifizieren lassen kann, desto größer ist die Glaubwürdigkeit insgesamt. Also wenn ich sage, diese Aussage wird auch getragen von den Umweltschützern, die wird getragen auch von der Industrie, die wird auch getragen von den Akademien der Wissenschaften, dann wird man sagen, naja, also dass die alle daneben liegen, ist wahrscheinlich schon ein bisschen unwahrscheinlich. Also eine gute Koalition hinzubekommen, ist oft sehr wichtig, um der Sache insgesamt glaubwürdig zu haben. Denn jedes Individuum hat, sagen wir, eine andere Bezugsperson oder eine andere Bezugsinstitution, für die sie besondermaßen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Das ist also ein wichtiger Gesichtspunkt. Ein zweiter Gesichtspunkt ist, dass man, sagen wir, deutlich mal sagt, auf welche Quellen man zurückgreifen kann. Das gilt vor allem dann, wenn es um Evidenz geht. Da kann man eben auch schon sehen, es gibt sehr gute Zeitschriften, die haben ja ein kritisches Review-Verfahren, bei dem man also so schnell nicht mit irgendwelchen Behauptungen durchkommt. Und das ist dann auch in gewissem Sinne geadelt durch die Wissenschaft. Also auch da kann man auch ein bisschen Vertrauen hineinsetzen. Und gleichzeitig kann man natürlich als Kommunikator auch sich darauf beziehen. Das muss, ja, man muss erklären, wo man es her hat, ja, was dahinter stand, ja, welche Untersuchungen dahinter standen, ja. Und das hilft dann auch schon. Also das habe ich auch immer wieder gemerkt, dass das hilft. Und das Letzte, was man sicherlich machen kann, ist, dass man deutlich macht, warum bestimmte Dinge nicht stimmen können und da auch tatsächlich ja das, was die Leute in der Schule gelernt haben oder das, was sie leicht nachlesen können, darauf nochmal rekrutieren kann. Das hilft dann natürlich auch. Also wenn jemand, weiß ich was, den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik dauernd verletzt und Perpetuum mobile baut, dann ja, kann man sagen, das haben schon viele Jahrhunderte lang versucht. Ein Blick ins Physikbuch zeigte, das kann nicht funktionieren. Und ja, auch wenn die Leute nicht ins Physikbuch schauen, da haben wir dann doch den Eindruck, naja, wenn da so Basales nicht stimmt, dann sollten wir da lieber vorsichtig sein.
Wenn wir jetzt am Schluss von unserem Gespräch nochmal so Revue passieren lassen, worüber wir gesprochen haben, wir haben darüber gesprochen, wie kann man die Leute einbinden, wie kann man sie an Entscheidungen beteiligen, wie kann man sie auch finanziell beteiligen, wie kann man kommunizieren, dass ja auch die Fakten und Hintergründe deutlich werden. Wenn Sie das alles betrachten, was würden Sie sich von den Umsetzern der Energiewende in Nordrhein-Westfalen und auch andernorts wünschen?
Also mein erster Wunsch ist, dass tatsächlich zugehört wird auf die Anliegen der Menschen, die eben bestimmte Befürchtungen, Assoziationen, vielleicht auch Erwartungen an die Energiewende haben. Manchmal meinen wir, wir wüssten das alles, und ich als Sozialwissenschaftler glaube schon, dass ich oft hingehört habe, und dennoch lerne ich immer wieder was Neues. Also tatsächlich zu sagen, wir wissen noch lange nicht alles, wir müssen zuhören können. Und wenn wir zuhören, zu sehen, was können wir davon aufgreifen und wie, und wenn wir responsibel sind, also auf andere eingehen und auch deren Befürchtungen und Beobachtungen und Anliegen aufnehmen, dann kommt auch ein Dialog zustande. Also das ist ganz wichtig. Also Dialog kommt nicht zustande, wenn man nur den anderen belehren will, was gut und richtig für die Person ist. Das mögen die meisten ohnehin nicht. Und das Zweite, glaube ich, das ganz wichtig ist, dass wir eben neben der technischen Machbarkeit und der Wirtschaftlichkeit, eben Sozialverträglichkeit als, ich fast sage, gleichberechtigten Größe mit einbeziehen. Es ist wichtig, wenn wir unterschiedliche Funktionserfüllungsoptionen haben, also unterschiedliche Alternativen, dass wir dann auch gucken, welche ist die sozialverträglichere. Wie können wir das hinbekommen, dass Menschen tatsächlich den Eindruck haben, dass es jetzt sozial gerecht verteilt, wenn es um Belastungen geht. Wie können wir die ästhetischen Bedürfnisse der Menschen mit einbeziehen. Also das sind alles Dinge, die oft meines Erachtens ein Stück weit weniger beachtet worden sind, weil man immer sagt, ja, es muss erst technisch 100% sein, dann müssen wir sehen, dass es wirtschaftlich ist, und dann gucken wir nochmal, ob wir irgendwie auch Akzeptanz kriegen. Das ist, glaube ich, ein falscher Weg. Wir müssen von vornherein sagen, wie muss die Technik aussehen, dass sie auch akzeptabel ist? Wie muss die Wirtschaftlichkeit aussehen, dass sie auch sozial gerecht ist? Also das sind einfach Dinge, die miteinander zusammenhängen, und wenn wir das als gemeinsames Ziel sehen, dann, glaube ich, kommen wir auch ein gutes Stück weiter.
Das war Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Sie finden diese und weitere Folgen auf www.energieagentur.nrw und überall, wo es Podcasts gibt.